Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, eine Utopie, das ist die Beschreibung vom Leben, das unerreichbar scheint, aber immerhin denkbar. Wie das Zusammenleben sein könnte, aber eben nicht ist. Ein altes Buch trägt diesen Titel, das Jahr 2440, also noch ganz weit hin. Zum Vergleich, das Raumschiff Enterprise fuhr im Jahr 2200 durch die fernen Galaxien, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Und hier 2440. Der Ich-Erzähler dieses Romans schläft in Paris im Jahre 1769 ein und erwacht eben in diesem Jahr 2440. Als er dann vor die Tür tritt, sieht er ein Paris, in dem es eine Revolution gegeben hat, aber eine friedliche. Vernunft und Gemeinsinn herrschen nun. Der König ist ein Bürgerkönig, erzogen von einfachen Leuten und bewegt sich frei unter seinen Mitmenschen. Im Alter von 24 Jahren heiratet der König eine Bürgerliche. Und in den Kutschen, da fahren nicht mehr Adlige, sondern verdiente ältere Mitbürger. Alle Arbeit wird respektiert. Das Verkehrswesen ist rücksichtsvoll geregelt, die Steuern abgeschafft und ebenso der Tabak. Geld, Privateigentum und Lohnarbeit sind vorhanden, aber sie unterliegen einer Sozialpflicht, sodass mit dem Geld Gutes getan wird. Zum Beispiel bekommen Behinderte Unterstützung. Alle Bürger unterwerfen sich freiwillig diesem System. Sie wollen das moralisch hochstehende und herrschaftsarme Leben unterstützen. Nur für die Frauen hat sich in diesem Roman nicht so viel geändert. Dafür hat offensichtlich die Fantasie des Autors nicht gereicht. Die sind weiterhin zu Hause. Sie schminken sich nicht, trinken nicht und rauchen nicht. Immerhin. Jetzt kann man sich überlegen, ob wir, also heute, viele dieser Dinge bereits erreicht haben. Also ob wir diese Utopie eigentlich schon sind. Harry heiratet Meghan. Gewerkschaften sorgen für Arbeitsrechte. Städte planen rücksichtsvolle Verkehrsregelungen und berücksichtigen die Radler immer mehr. Gut, auf die Abschaffung der Steuer und des Tabaks warten wir noch. Aber Frauen und Männer sind gleichgestellt, zumindest vor dem Gesetz. Und trotzdem spüren wir, das reicht noch nicht alles. Vielleicht müssen wir auch einmal einschlafen und in so eine Reise uns bewegen. Und wenn ich jetzt noch so eine halbe Stunde weiter predige, dann geschieht es vielleicht bei Ihnen tatsächlich, dass Sie hier schlafen, die Augen zumachen und dann plötzlich erwachen. Aber nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit. Dort wachen Sie auf vor 2000 Jahren und Sie sind in Jerusalem. Sie treten aus dem großen Tempel heraus. Ja, den gibt's noch. Die untergehende Sonne blendet. Mit ihnen strömen viele Menschen den Tempelberg herab. Moment mal. Das sind einige, die tragen auf ihrer Tunika so ein Symbol, ein Fisch. Gehören zu Jesus? Über ein Tor und eine große Rampe kommen sie auf die Straße. Sie sehen römische Regierungsbeamte mit Christen sprechen. Also die staatliche Christenverfolgung ist im Moment nicht so stark. Sie bleiben mit den anderen vor einem herrlichen Haus stehen. Betrachten können sie es allerdings nicht lange. Ein Haufen Jugendlicher drängt in das Haus. Kinder, Sklaven? Alle sind mit Säcken und Amphoren voll Essen und wunderbaren Sachen bepackt. Wir feiern, ruft ein Junge. Komm, los! Es muss ja ein riesiges Essen sein. Oh, denken Sie, vielleicht eine schicke Party? Vor allem aber, wem gehört das Haus, fragen Sie. Aber der Junge lacht und zeigt nur auf ihren Hals, auf das Kreuz, das sie ja selbst seit der Konfirmation tragen. Woher kommt denn das Essen, fragen sie. Und für wen sind all die feinen Sachen? Aber die Jugendlichen lachen alle miteinander und rufen, na komm schon mit rein. Im Innenhof sind schon einige Leute, Gäste, Gastgeber. Wer ist hier wer? Das ist schwer zu sagen. Eine sehr gut gekleidete Frau kommt auf sie zugeschwebt, um sie zu begrüßen. Nein, die Frau schweigt nicht in dieser Gemeinde. Und so langsam dämmert's ihnen. Ja, wir haben den Predigttext ja schon gehört. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Wo Menschen ihren Besitz teilen, da erschrecken wir manchmal. War das auch eine Utopie, die wir vorhin gehört haben? Aber wir waren doch in der Vergangenheit. Utopien sollen doch die Zukunft beschreiben. Oder das Reich Gottes damals. Und jetzt? Ein Bericht von der gemeinschaftlichen Nutzung von Eigentum. Ja, diese Ideen kommen ja immer wieder. Auch im letzten Jahr habe ich sie noch vor Corona-Zeiten gehört. Kollektivierung von BMW, Vergesellschaftung von Wohnungseigentum nach Artikel 15 Grundgesetz. 30 Jahre nach dem Ende des real existierenden Sozialismus klingt das vielleicht auch ein bisschen komisch. Aber vor 2000 Jahren haben Christinnen und Christen versucht, anders mit ihrem Eigentum umzugehen, als wir das tun. Die meisten Utopien kreisen nämlich um dieses Thema, die Begrenzung oder gar Abschaffung des privaten Eigentums. Wer einen utopischen Entwurf wagt, der kommt an dieser Frage auch gar nicht vorbei. Auch unser Grundgesetz sagt, Eigentum verpflichtet. Manche verstehen das allerdings so, dass sie das ergänzen und sagen, Eigentum verpflichtet zu gar nichts. Und so haben wir tatsächlich ja gerade in München die Schwierigkeit, dass die Mieten immer weiter explodieren und immer weniger Menschen hier Platz finden, weil sie sich das nicht mehr leisten können. In Corona-Zeiten machen sich Menschen nun ganz neue Gedanken darüber, wie es weitergehen soll. Immer noch so wie bisher? Oder vielleicht doch viel ökologischer, viel gemeinschaftlicher, viel gerechter? Wer sich heute umschaut, sieht und hört viele Menschen, gerade Jüngere, die eine Alternative suchen, die sich nicht damit zufrieden geben, dass immer noch nicht alle Menschen wirklich gleich sind und deshalb auf der Straße sind, um für die Gleichheit aller Menschen, aller Hautfarben demonstrieren. Die sagen, es müsste doch auch anders zugehen können. Das muss mehr gehen als nur das unter den Umständen Machbare. Und was braucht der Mensch wirklich? Braucht er so viel Besitz? Das ist die Frage nach Utopie und Vision. Sie dringt manchmal nur schwer durch, aber vielleicht bekommt sie durch diesen Lockdown eine neue Chance. Was nehmen wir uns also für die Zukunft mit? Erinnern wir uns an die Früheren, die in Jerusalem. Sie waren Patinnen und Paten der Zukunft, die nicht überlegt haben, sondern losgelegt haben. weil sie angestoßen waren von dem Gedanken, dass sich eine Zeit erfüllt, eine göttliche Zeit. Diese Christinnen und Christen haben die Menschenliebe Gottes, die sie von Jesus kannten, direkt in etwas Gutes umgesetzt. Das Motto hieß und heißt Hingabe. Jetzt, haben sie gesagt, jetzt fängt es an, nicht irgendwann. Sie haben verstanden, dass die Zukunft nicht darin liegt, auf sie zu warten. Die erfüllte Zeit, sagen sie, die gute Zeit beginnt jetzt, hier bei mir. Meine Lebenszeit ist göttliche Zeit. Und vielleicht guckt man dann anders auf seinen Besitz. Das Geld, das man besitzt, ist das Mittel zur Freiheit. Dasjenige, dem man nachjagt, das ist das Mittel zur Knechtschaft. Und aus der Knechtschaft hat Christus uns herausgeholt. Nicht alle Menschen konnten das damals leben. Auch in der Bibel wird das berichtet, und das können Sie auch gerne mal nachlesen, wie es direkt in dem Predigtext weitergeht mit Aquila und Priscilla, die das nicht geschafft haben. Aber wir schaffen das ja vielleicht bis zum Jahr 2440 ins Freie. Vielleicht schon früher. Mit Gottes Hilfe. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmen wir uns Zeit für einen Moment der Stille.